Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr und Heiland, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der für diesen Pfingstsonntag vorgesehene Predigtext, er steht in dem ersten Buch Mose im 11. Kapitel. Wir hören auf die Verse 1 bis 9. Da heißt es, es hatte aber alle Welt eine einzige Sprache und einerlei Worte. Und als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande China und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen. Wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sähe die Stadt und den Turm, den die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen, dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprach verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort in alle Länder, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Länder Sprache und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, du schenkst uns diese Geschichte des Turmbaus, diese Geschichte der Sprachverwirrung, wo Menschen versucht haben, sich selbst einen Namen zu machen, Herr. Wir wollen hören auf die Predigt über diese uralten Geschehnisse, die damals waren. Und wir wollen dich bitten, Herr, für diese Predigt um deinen Segen, dass du bei uns bist, Herr, dass du uns segnest im auf dein Wort hören und dein Wort auslegen, Herr. Und so wollen wir dich jetzt bitten um deinen Geist für diese Predigt. Amen. Liebe Gemeinde, man kann Geschichten und Geschichte von Subjekten oder von Objekten her erzählen. Was heißt das? Ich will das am Beispiel deutlich machen. Also, wenn wir die Geschichte des Schlachts im Teutoburger Wald neu nach Christus erzählen, so können wir das von den Personen her tun, von den Subjekten, den Handeln. Da war Hermann der Peruskerfürst und der Barbarus der Statthalter in Germanien halt, die da gegeneinander gekämpft haben. Man erzählt die Geschichte von den Subjekten her. Das ist lange Zeit in der Geschichtsschreibung auch so getan worden. Mittlerweile hat es auch eine Änderung gegeben halt. Man betrachtet heute Menschengeschichte häufig als Objektgeschichte. Man spricht nicht mehr von den Personen her, sondern von Objekten. Wir sind ja als Gemeinde schon einmal dort gewesen in Kalkriese, wo das neue Museum für diese Schlacht erbaut worden ist im Teutoburger Wald. Und da geht es primär nicht um die Subjekte der Geschichte, also um Hermann und um Varus, sondern um die Objekte. Man hat dort diesen berühmten Maskenhelm gefunden, viele Schwerter und Münzen und alles. Und die Objekte, die man gefunden hat, baut man an ein Museum und erzählt davon her die Geschichte. Das ist, wie gesagt, so der momentane Trend in der Historie, dass man Menschengeschichte als Objektgeschichte erzählt. Und das geht nicht nur für Historiker so, dass man das machen kann, auch wenn man einen Text betrachtet, also wenn man den Inhalt eines Buches erzählt oder Inhalt einer Novelle, eines Gedichtes wiedergibt, so kann man das tun über die Subjekte, also die handelnden Personen. Aber man kann es auch tun über die Objekte. Jetzt komme ich langsam zum Punkt meiner Vorrede. Darum soll es heute in der Predigt gehen. Ich werde nicht sprechen über die Personen primär, also über die Menschen, die hier bauen, die gesagt haben, wohlauf, wir wollen eine Stadt bauen und einen Turm. Auch nicht über den Herrn, der dann herunterfährt, oder über Nimrod, der damalige Diktator war, der Chef dieser ganzen Menschen war. Nein, ich möchte nicht über die handelnden Personen, über die Subjekte sprechen, sondern über die Objekte in dieser Perikope, in diesem Abschnitt der Bibel. Ich möchte sprechen vor dem Hintergrund des Pfingstgeschehen über drei Objekte. Ich möchte sprechen über den Turm, ich möchte sprechen über die Sprache und ich möchte sprechen über den Namen. Und so habe ich dann etwas schwieriger heute dieser Predigt den Titel gegeben: Die Objekte der Turmbaugeschichte, Zeichen der menschlichen Tragödie. Der erste Punkt, der Turm, ein Zeichen des gescheiterten menschlichen Weges. Zweitens, die Sprache, ein Zeichen der zerstörten menschlichen Einheit. Und drittens, der Name, ein Zeichen des sündhaften menschlichen Hochmutes. Der erste Punkt, der Turm, ein Zeichen des gescheiterten menschlichen Weges. Diese Geschichte wird langläufig, diese neun Verse in der Urgeschichte, ist ja der Abschluss der Urgeschichte, die ersten 11 Kapitel in der Bibel, die ersten 11 Kapitel im ersten Buch Mose nennen wir die Urgeschichte. Da sind ganz tiefe menschliche Wahrheiten verborgen. Und diese Geschichte wird gemeinhin als der Turmbau zu Babel bezeichnet. Also dieses Objekt, der Turm, gibt dieser Geschichte auch gemeinhin den Titel, wenn die Perikopen, ob in der Lutherbibel, Züricher Bibel überschrieben sind, Turmbau zu Babel. Da haben Menschen einen Turm gebaut, um mit diesem Turm den Himmel zu erreichen. Als ich als junger Mensch oder auch als kleines Kind, als ich das erstmals in der Kinderbibel von meiner Mutter gehört hatte, aber auch späterhin mich mit der Geschichte beschäftigt hatte, habe ich immer gedacht, die würden hier einen Turm bauen, der tatsächlich bis in den Himmel reicht. Also Stein auf Stein, bis man irgendwo in den Wolken oder vielleicht drüber angekommen ist. Als ich dann, ich weiß das noch, angefangen habe, Theologie zu studieren und man dann so tiefer in die Texte eingräbt, dann ist mir klar geworden, dass das hier gar nicht intendiert war von den Menschen und dass das auch Blödsinn wäre, sowas zu denken. Denn wenn man einen Turm in den Himmel hätte bauen wollen, wenn das die Absicht gewesen wäre, dann ist es totaler Blödsinn, das eben in der Ebene China zu machen hier, von der die Rede ist. Das ist im heutigen Irak, wir wissen ja, wo Babel gelegen hat, und diese Ebene liegt etwa auf 50 Meter über dem Meeresspiegel. Wenn ich denn einen Turm bauen wollte, der wirklich bis in den Himmel reicht, dann ist es nicht so besonders schlau, dahin zu gehen, wo wir ganz, ganz nah am Meeresspiegel sind, sondern wenn ich dann einigermaßen ein bisschen schlau war, und die Menschen damals waren nicht wesentlich dümmer als wir heute, dann wäre ich doch irgendwo auf den Berg gegangen. Ein paar hundert Kilometer weiter nördlich ist der Ararat, der ist allein 5000 Meter hoch. Also wenn ich denn schon in den Himmel wollte, dann wäre ich doch hingegangen und hätte auf einem Berg oder auf einem Hochplateau dort eben den Turm gebaut. Da hätte ich mir mehrere tausend Meter der Höhen schon erspart. Also das kann es nicht sein. Und was ist es denn dann gewesen? Man will den Himmel erreichen. Wir wissen heute durch Ausgrabungen, dass tatsächlich der Turm nicht besonders hoch gewesen ist. Der war schon höher als unser Kirchturm. Also der Turm zu Babel hatte ein Grundmaß von 91 mal 91 Meter und hatte auch eine Höhe von 91 Meter. Der war etwa so quaderartig, so würfelartig aufgebaut. Da war etwa 91 Meter hoch. Und da wissen wir selber, also selbst bis zum Himmel oben, also das, was wir sehen, die Wolkendecke, da sind noch ein paar tausend Kilometer unter 1000 Meter, da ist also wirklich noch Platz. Also es ist nicht so gewesen, dass die damals so dumm waren und dachten, wir können tatsächlich bis ganz nach oben bauen, um zu Gott zu gelangen, sondern die Idee war eine andere, die dahinter steckte. Die Idee war, man baut quasi ein Postament, eine Landefläche, wo die Götter, nicht der lebendige Gott, wo die Götter herunterkommen auf diese Erde. Und es ist tatsächlich so gewesen, wir wissen es aus der Geschichtsschreibung, Herodot, der so als Vater der Geschichtsschreibung gilt, der hat das ausführlich berichtet, der hat so um 450 vor Christus gelebt, wie das da in den babylonischen Kulten aussah. Und da ist es so gewesen, dass die Babylonier Tempeltürme gebaut haben und eben auch hier dieser Turm zu Babel. Und der sollte dazu dienen, dass die Götter herabsteigen aus dem Himmel auf die Erde. Und es war so, dass auf dem Turm zu Babel oben sich Priesterinnen bereithielten, um denn für diese herabsteigenden Götter sich zur Verfügung zu stellen, um mit denen in geschlechtliche Vereinigung zu kommen. Das war der Hintergrund dieser Begegnungsfläche. Und das erklärt auch, warum Gott so zornig darüber ist, dass er dann hingeht und die Menschen zerstreut. Das ist übrigens ein ähnliches Phänomen, wie wir es einige Kapitel zuvor schon einmal in der Urgeschichte gesehen haben, in 1. Mose 6.
Das ist so eine Stelle, 1. Mose 6, 4, da ist von der Götternehe die Rede. Da ist genau so, dass da Engelwesen, Dämonen hinunterkommen in diese Welt und in Vereinigung mit den Menschenkindern gehen. Und das ist Gott so ein Gräuel, dass er unmittelbar danach hingeht und die Welt vernichtet. Dann kommt die Sintflut, wo er einen kompletten Neuanfang macht. Und genau dasselbe, wir wissen nicht genau, was für ein satanischer, dämonischer Kult hier davor geherrscht hat, aber genau das ist das hier, was die Menschen hier versuchen. Übrigens, die akkadische Sprache, das ist die Sprache, die dort in Babylon, in Babel gesprochen wurde, danach heißt Babel so viel wie Tor der Götter. Also auf akkadisch Tor der Götter, wo die Götter herunterkommen und in Vereinigungen, Begegnungen mit Menschen kommen. Aber natürlich nicht irgendwelche Götter, dass sie auf Ebene wie unser lebendiger Herr und Gott, der Vater, Sohn und Heilige Geist ist, sondern Dämonen, gefallene Engel, die hier in Verbindung mit Menschen treten, wo Gott einschreiten muss, um ein Ende zu setzen. Und das ist der Hintergrund des Turmes. Menschen haben versucht, Gott gleich zu sein und gehen okkulte, falsche Wege. Es ist der gescheiterte Weg. Man versucht, zu Gott zu kommen, man versucht, ein Gegenüber zu Gott zu sein, man versucht, Begegnung mit Gott zu haben, und dieser Weg wird zerschlagen. Gott macht deutlich hier, und dafür ist dieser Turm ein Symbol, ein Zeichen: Es gibt keinen Weg vom Menschen zu Gott. Das funktioniert nicht. Nicht durch irgendwelche Turmbauten, nicht durch irgendwelche Religion, Tradition oder Konfession, nicht durch gute Werke, durch keine integre moralische Haltung, erst recht durch keine finanziellen Leistungen oder sonstigen politischen, familiären oder wirtschaftlichen Dinge, die man tut. Es gibt vom Menschen keinen Weg zu Gott. Und alles das, was versucht wird, wenn der Mensch Göttlichkeit sich aneignet oder in Verbindung damit zu kommen, wenn der Mensch es tut, das ist gescheitert. Das ist die Aussage dieser Geschichte. Da fragt man sich, warum diese Geschichte zu Pfingsten? Was ist der Sinn davon, dass sie in die Periokopenordnung gekommen ist, dass da gedacht wird, das muss die Menschheit hören, die Christenheit zu Pfingsten? Nun, der Hintergrund, wenn man diese Geschichte dann liest, wird bei Pfingsten viel größer. Der Weg des Menschen zu Gott, er ist gescheitert, der funktioniert nicht. Aber in Jesus Christus ist ein neuer Weg aufgetan. Wir haben ja dieses wunderschöne Wort hier in der Kirche: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt Jesus Christus. Also ich habe ja nicht so viel zu sagen hier in der Gemeinde, aber das ist so eine der Sachen, die konnte ich bestimmen, welches Wort hier in die Gemeinde hineinkommt. Und die Bibel hat viele, 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 viele gute Verse. Aber das ist einer der Zentralverse, etwas ganz Wichtiges, dass Jesus der Weg ist. Und Jesus ist der Weg, und wenn wir diesen Weg Jesus gehen wollen, müssen wir Jesus selber haben. Diesen Weg Jesus kannst du nicht mit einer Landkarte oder mit einem Navi gehen, den kannst du dir nicht erkaufen, auch nicht durch irgendwelche Rituale irgendwie erwirken. Du musst Anteil an Jesus haben. Und wenn wir, jetzt sind wir bei Pfingsten, den Heiligen Geist haben, dann sind wir Glieder an seinem Leib, und dann sind wir auf dem Weg zum Vater, dann sind wir beim Vater. 1. Korinther 12 heißt es: Denn wie der Leib einer ist und auch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Und jetzt kommt es: Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft, wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freien, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Und dieser Geist führt uns in den Leib Jesu Christi. Und indem wir in dem Leib Jesu Christi sind, sind wir in Christus, und dann sind wir auf dem Weg. Das ist ein bisschen kompliziert theologisch, aber das ist das Wichtige, was dahinter steht. Und deshalb wird auch zu Pfingsten die Turmbaugeschichte gelesen. Weil eben in der Turmbaugeschichte klar gesagt wird, so funktioniert der Weg nicht. Nicht vom Menschen zu Gott, sondern Gott muss zu den Menschen kommen, muss selber Mensch werden. Und dann, wenn er wieder bei Gott ist, muss er den Menschen Anteil an seinem Leib geben, damit sie Gemeinschaft mit ihm haben. Wir haben eben die erste Lesung gehört, Johannes 3, Vers 5. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, sagt Jesus dazu in Nikodemus, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Hast du den Geist Gottes nicht, den Heiligen Geist, so hast du keinen Anteil am Leib Christi, und kannst den Weg in die Ewigkeit nicht bestreiten. Da kannst du strampeln und machen, was du tun willst, es bringt nichts. Da kannst du noch so hohe Türme bauen, jetzt symbolisch gesprochen in deinem Leben, du kommst nicht weiter. Du brauchst den Geist Gottes, um zu Gott zu kommen. Es gibt nur diesen Weg Gottes zu den Menschen, der andere Weg funktioniert nicht. Und ich möchte das auch den wiedergeborenen Geschwistern sagen, heute unter uns, mit all dem religiösen Streben, das wir trotz unseres Glaubens immer wieder an den Tag legen, wo wir meinen, wir müssten irgendetwas tun, gewisse Rituale einhalten, Dinge tun, damit wir vor Gott bestehen können. Das funktioniert so nicht. Es gibt nur eins, was wir tun müssen. Wir müssen Jesus haben. Jesus, Jesus, er ist der Weg. Wir haben Jesus über den Heiligen Geist. Und so können wir immer wieder nur bitten, dass der Herr uns immer wieder seinen Geist geben möge. Und wenn wir noch gar nicht im Glauben sind, dass wir dann wirklich auf die Knie gehen und sagen, Herr, um zu dir zu kommen, weiß ich jetzt, dass ich deinen Geist brauche. Ich habe ihn nicht. Bitte gib ihn mir. Bitte vergib mir meine Schuld. Komm in mein Leben. Die Turmbaugeschichte sagt uns, dass dieser Weg, dieser menschliche Weg gescheitert ist. Und dass es einen anderen, nur einen Weg gibt zu Gott, nämlich durch Jesus Christus über den Heiligen Geist. Ein zweites, die Sprache, ein Zeichen der zerstörten menschlichen Einheit. Das ist das zweite Objekt nach dem Turm, von dem hier die Rede ist, die Sprache. Und eigentlich müsste man die Geschichte, die Perikope hier, 1. Mose 11, 1 bis 9, nicht überschreiben, Turmbau. Geschichte oder Turmbau zu Babel, so wie das geschieht in den Bibeln zuallermeist, sondern die Sprachverwirrung. Denn das ist die Rahmung. Hierum geht es tatsächlich inhaltlich, um die Sprachverwirrung. So beginnt die Geschichte schon. Erster Vers, der wird schnell überlesen. Es hatte aber alle Welt eine einzige Sprache und einerlei Worte. Und schließend tut unsere Perikope im Vers 9, da heißt der Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat, aller Länder Sprache. Also dieses Thema der Sprache, das ist die Rahmung der Geschichte und es geht hier in der Geschichte um die Sprache. Es gab, so geht es los, eine einzige Sprache und einerlei Worte. Das ist unglaublich spannend. Es gab einmal eine Zeit, wo alle Menschen eine Sprache hatten. Eine Sprache, obwohl es viele Sprachen gab. Da fragt man sich, wie funktioniert denn das? Wir haben im Gedächtnis Pfingsten, auf einmal können alle Menschen die Sprache verstehen, obwohl sie unterschiedliche Sprachen sprechen. Und so ist es früher auch gewesen halt. Es gab eine Sprache, die alle verstanden hat, einerlei Worte und trotzdem vielerlei Sprachen. Das Kapitel vor 1. Mose 11, 1. Mose 10 ist die Geschichte von der sogenannten Völkertafel. Also als Gott einen Neuanfang gemacht hat mit Noah, hat Noah ja drei Söhne gehabt, Sem, Ham und Japhet. Und von Sem, Ham, Japhet stammen alle Menschen ab. Und diese drei Linien werden dann beschrieben in der Völkertafel, welche Nachkommen sie hatten. Und jede der einzelnen Linien schließt dann, das sind die Nachkommen Hams nach ihren Sippen, Völkern und Sprachen. Oder das sind die Nachkommen Sems nach ihren Sippen, Völkern und Sprachen. Das sind die Nachkommen Japhets nach ihren Sippen, Völkern und Sprachen. Und es sind insgesamt 70 Völker, die in der Völkertafel beschrieben werden. Auch das ist eine ganz interessante Sache halt. In der Bibel geht es immer wieder bei dieser Ausgießung des Geistes, bei der Aussendung um die 70. Hier sind es 70 Völker und Sprachen, die aber eine Sprache sprechen. Können wir nicht verstehen, aber nochmal, so ist es auch zu Pfingsten ähnlich. Aber es geht immer wieder um die 70. Als das Gesetz gegeben wird, sind 70 Älteste mit Mose am Berg Sinai. Als im Alten Testament am Berg Sinai der Aufbruch ist vom Sinai mit den Wachteln, ist ja noch eine Geistausgießung im Alten Bund, 4. Mose 11. Auch da sind es 70 Älteste, die mit Mose das erleben und wo auf 70 Älteste der Geist kommt. Oder als Jesus die größere Zahl der Jünger aussendet, sind es 70 Jünger, die er aussendet. Also immer wenn es um Aussendung geht, um Ausgießung halt da, immer wieder diese Zahl der 70. Aber trotz dieser 70 Völker, dieser 70 Sprachen, ist es eine Sprache, die gesprochen wurde. Aber dann passiert eben dieses Erheben der Menschen. Sie wenden sich von Gott ab, sie wollen sein wie Gott, sie beten andere Götter an, sie machen okkulte Praktiken. Und dann zerschlägt Gott die Spracheinheit und durch die Sprachverwirrung ist auch die Einheit der Menschen zerstört. Das ist die Einheit dahin. Bis dahin waren sie zusammen, sie gingen gemeinsam in eine Richtung, sie gingen gemeinsam hier, wo das erzählt wird, nach Shinar, und dann zerstreuen sie sich in alle Welt. Dann geht es gegeneinander, dann geht es auseinander. Das ist ein tiefes, tiefes, tiefes Bild, was hier passiert ist, eben für den Zustand der Menschheit ohne Gott, ohne Jesus Christus. Sie sind in der Zerstreuung, sie sind gegeneinander. Das wird deutlich eben in dieser Sprachverwirrung. Als ich auf die Predigt mich vorbereitet habe, habe ich noch einmal gedacht an ein Ereignis, so eines der ersten Dinge, die ich hier oben, als wir nach Bremen gekommen sind, in Norddeutschland erlebt habe. Ich war dann so im ersten Jahr eingeladen zu einer Treibjacht hier oben, südlich von Bremen halt, und wir haben dann Treibjacht gemacht, im Anschluss war Schüsseltreiben. Und dann saßen wir alle so zusammen und während der Treibjacht haben wir alle ganz normal miteinander gesprochen. Und während wir da beim Schüsseltreiben, also im Abendessen zusammensaßen, fingen die ganzen Mitjäger, das waren dann alles Bauern und Jäger, auf einmal an, Plattdeutsch zu sprechen. Und ich habe gedacht, ich bin im Ausland halt. Ne? Auf einmal gehörte ich nicht mehr dazu halt. Ne? Ich habe das kaum verstanden halt. Das war für mich so intensiv halt, zu sagen, ich war draußen. Und da muss ich mal wieder daran denken halt, eben noch eine Sprache gesprochen, auf einmal sprechen die Plattdeutsch, ich verstehe nichts mehr. Und dann geht man auseinander. Und genau das ist hier. Auf einmal werden unterschiedliche Sprachen gelernt und die Menschen gehen auseinander. Und nicht nur, dass sie auseinandergehen, sondern sie sind auch verwirrt und sie gehen gegeneinander. Also das wird Ihnen jeder Anthropologe erklären können, wie Sprache eine soziale Einheit bildet, eine Gruppe bildet halt, und wie Sprachzugehörigkeit dann auch Abgrenzung gegenüber anderen ist und was dann auch zu Feindschaften führen kann, weil man die Sprache nicht mehr spricht. Und das gilt nicht nur zwischen Völkern, diese Sprachverwirrung, nein, auch wenn wir dieselbe Sprache sprechen, alle Deutsch sprechen halt, denken wir nur an die Ehen, wie viel Verwirrung es da gibt, wo Sprache nicht mehr verstanden wird, der eine Ehepartner nicht hört und versteht, was der andere einem gesagt hat, halt zu sagen, es gibt eine Sprachverwirrung, die sinnbildlich ist für die zerstörte menschliche Einheit. Und das ist das, worunter die Menschheit zu leiden hat, es sei denn, dieses wird wieder heil gemacht durch Gott selber, durch den Heiligen Geist. Wir betrachten ja diese Objekte hier vor dem Hintergrund von Pfingsten. Und das ist der Hintergrund, dass dann eben zu Pfingsten die Einheit wiederhergestellt wird. Auf einmal können die Menschen, die unterschiedliche Sprachen sprechen, einander wieder verstehen. Das ist der Hintergrund. Es wird dann ausführlich beschrieben, ich habe es Ihnen eben nochmal vorgelesen. Wir sind Parther und Meder und Elamiter und wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus, Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene, Libyen, Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Unterschiedliche Sprachen und doch eine Sprache. Ein großes Wunder, das können wir auch nicht erklären, was genau hier passiert ist. Das kann man jetzt nicht genau detektieren und sagen, so und so funktioniert das, so wie ein Ingenieur von VW Ihnen genau erklären kann, wie bei so einem Passat der Motor funktioniert. Das kann ich Ihnen nicht ganz genau erklären. Ich kann Ihnen nur das Ergebnis sagen, dass diese Einheit wiederhergestellt ist und dass das erlebbar ist. Ich habe es gerade erzählt von dieser Erfahrung, wo ich bei diesen Plattdeutschen war und wo ich mich fremd gefühlt habe. Ich bin in anderen Kontexten drin gewesen, in Gottesdiensten, wo ich tatsächlich im Ausland war, wo ich im Ausland Gottesdiensten beigewohnt habe, wo ich kein Wort verstanden habe und trotzdem in der Sprache dabei war. Ob das auf Ungarisch war, auf Russisch, auf Amharisch, auf Batak, wo ich schon Gottesdienste in fremden Sprachen gehört habe, wo Brüder und Schwestern Gottesdienst gefeiert haben. Ich habe akustisch nichts verstanden, konnte phonetisch die Dinge nicht aufnehmen, aber habe verstanden, hey, hier sind Brüder und Schwestern. Wir waren im Geist verbunden und es war eine unglaubliche Stärkung, manchmal stärker als ein normaler Gottesdienst, was man mitnimmt, zu sagen, einfach auferbaut zu werden, einfach durch die Gemeinschaft im Heiligen Geist. Gott schafft Einheit und das nicht nur unter den Christen, sondern auch darüber hinaus in dieser Welt, wenn denn die Menschen sich ihm zuwenden. Diese kaputte Einheit, die seit dem Turmbau zu Babel, seit der Sprachverwirrung besteht, die hat Gott wieder aufgehoben durch seinen Heiligen Geist, wenn man denn zu Jesus kommt und den Heiligen Geist zwischen sich wohnen lässt. Und man sagt, ja, das sind dann hier so hohe, gestalzte Worte eines Pfarrers, eines Pastors, der da so ein bisschen Pfingsten groß machen wird. Nein, das ist ganz praktisch erlebbar. Praktisch erlebbar in der großen Weltgeschichte. Die Deutschen und die Franzosen haben sich über Jahrhunderte bekriegt, beschossen, Blut um Blut, ein Krieg auf den anderen und jahrhundertealte Tradition der Feindschaft, furchtbare Dinge in den napoleonischen Kriegen, 1870, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Furchtbares ist passiert. Und dann erkennen zwei Männer, Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, so kann es nicht weitergehen. Und es kommt zu einer ganz besonderen Begegnung von den beiden in einem Gottesdienst in Reims. Es ist zwar ein katholischer Gottesdienst gewesen, aber beide sind tiefgläubige Katholiken gewesen, wo sie einander dann später die Hand gegeben haben und gemerkt haben, hier muss etwas Neues passieren. Diese Verschiedenheit, wo wir aufeinander schießen, uns umbringen, dieses Verwirrtsein gegeneinander, das bringt nichts. Wir müssen aufeinander zugehen. Warum? Weil zwei Politiker sich in Jesus getroffen haben. Und auf einmal passiert deutsch-französische Freundschaft mit all den Segnungen, die wir bekommen haben. Das ist zwar das Produkt zweier großer Politiker, aber der Hintergrund ist das Geschehen, dass sie in Jesus neu zueinander finden durften. Und das ist das, was Pfingsten passiert, und nicht nur im Großen. Wenn irgendwo Frieden sein soll, wir haben in den letzten Wochen erlebt, was wieder in Israel, was mit dem Gazastreifen los gewesen ist. Wenn die Palästinenser nicht zu Jesus finden, wenn die Juden nicht zu Jesus finden, wird es dort nie Frieden geben. Nicht in 100 Jahren, nicht in 1000 Jahren. Nur in Jesus Christus ist diese Einheit möglich, die nur durch den Heiligen Geist geschenkt wird und die allen Hass und alles Gegeneinander, alle Verwirrung überwinden kann. Aber es gilt eben nicht nur für die Völker im Großen, es gilt auch für unsere Zweisamkeit, für unsere Familien, für unsere Ehen. Wenn wir im Streit sind mit einem nahen Menschen, wenn auf einmal nicht mehr gesprochen wird, da gibt es nur eins, was das überwinden kann, was wieder Einheit schenken kann, das ist Jesus Christus. Und vielleicht wirst du ja bis jetzt gesagt haben, boah, alles, was ich bisher gehört habe, halt, das ist ja alles ganz bekannt, kenne ich alles. Warum bin ich überhaupt mal im Gottesdienst gekommen? Warum habe ich überhaupt heute Morgen das Gerät angeschaltet? Vielleicht bist du ja als Christ in einer Auseinandersetzung mit einem lieben Menschen, der auch vielleicht sogar gläubig ist. Aber ihr findet nicht zueinander, da ist eine Spannung. Dann neu zu Jesus, neu unter das Kreuz und durch den Heiligen Geist neu Einheit schenken lassen. Die Sprache ist damals in Babel verwirrt worden, aber sie ist durch den Heiligen Geist wieder neu zueinander gestellt worden, dass Einheit neu möglich ist. Und ein drittes Objekt eben in dieser Geschichte ist das Objekt des Namens. Der Name als Zeichen des sündhaften menschlichen Hochmutes. Und das ist der tiefe Kern der Geschichte. Ich sagte eben schon, ja, beschrieben ist diese Geschichte immer als Turmbaugeschichte. In Wirklichkeit geht es aber um die Sprache, aber der Kern dieser Geschichte, der ist das, dass Menschen sagen, wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen uns einen Namen machen. Wir wollen etwas sein. Im Gegenüber zu Gott müssen wir auch was sein, Gott gleich zu sein. Das ist der Hintergrund dieser Aussage. Wir wollen uns einen Namen machen. Und das ist eine Ursünde. Wir wollen uns einen Namen machen. Gott ist derjenige, der Namen macht. Als er die Welt geschaffen hat und schied Licht von der Finsternis, da nannte er das Licht Tag und nannte die Finsternis Nacht. Er nannte die feste Himmel und er nannte das Wasser Wasser. Ja, wir Menschen dürfen Tieren und auch unseren Kindern Namen geben, aber einen Namen machen, das dürfen wir nicht. Das ist Hochmut, das ist Hybris, Überheblichkeit des Menschen. Gott macht Namen. Er ruft uns auch bei Namen. Jesaja 43, da heißt es, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Er ist derjenige, der Namen gibt. Und in der Bibel, das wissen wir, gerade an den wichtigen Schnittpunkten der Geschichte, da werden Menschen sogar mit anderem Namen belegt, wenn etwas Neues losgeht. Er ist derjenige, der Namen gibt. Also jetzt hier 1. Mose 11, das ist ja die Urgeschichte, hört dann auf und dann geht es 1. Mose 12 mit Abraham weiter. Und als Abraham dann in ein Bundesverhältnis mit Gott tritt und als Gott eben nicht mehr sich primär der ganzen Menschheitsgeschichte zuwendet, sondern eben erstmal seinem Volk Israel, da bekommt Abraham, da bekommt Sarah einen neuen Namen. Du hast gesagt, du sollst nicht mehr Abraham heißen, sondern Abraham. Das ist dieser Neuanfang, der gemacht wird. Aber bei dem Neuanfang gibt Gott einen neuen Namen, er macht Namen. Oder denken wir bei dem Neuanfang, wie es in die erste Gemeinde gibt, der eben die Pfingstpredigt gehalten hat, Petrus. Petrus kriegt diesen Namen Petrus von Jesus. Bis dahin hieß er Simon. Und Jesus sagt ihm, als er das Bekenntnis spricht, du bist der Christus, du sollst nicht mehr Simon heißen. Petrus ist jetzt dein Name. Gott macht Namen, gibt Namen. Und wir werden es eines Tages erleben, wenn wir in die Ewigkeit kommen, dass wir von Gott auch einen neuen Namen bekommen. Offenbarung 2 heißt es, wer überwindet, der will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den Namen, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Und wenn wir überwinden, werden wir einen neuen Namen bekommen. Gott gibt uns diesen Namen. Gott macht Namen. Und wenn Menschen Namen machen wollen, sie wollen sich groß machen im Gegenüber zu Gott, so ist das eine Beleidigung des lebendigen Gottes, der heilig ist und dessen Name heilig ist. Wir dürfen nie vergessen, dass Gott im Namen ist. Der Name Gottes ist nicht wie der Name von meinem Dackel, den ich habe, sondern der Name Gottes ist als solches heilig. Denn Gottes Name lautet im alten Bund Jahwe, ich bin, der ich bin, und darin offenbart sich Gott. Und es gibt noch einen größeren Namen, Jesus, der eben heißt Jahwe rettet. Und dieser Name ist über allen Namen, geheiligt sei dieser Name. Und wenn wir uns selber einen Namen machen, dann verstoßen wir gegen das erste Gebot, weil wir neben diesen Namen einen anderen Namen setzen. Neben den Namen Jesus, neben den Namen des Herrn, meinen Namen setzen. Was für eine Gotteslästerung. Das ist der tiefe Hintergrund dieser Geschichte. Und da kommt Gott in diese Welt und sagt, das darf nicht sein. Das darf nicht sein, weil er versprochen hatte, Noah, ich will die Welt nicht mehr vernichten, deshalb zerstreut er sie. Wir sollen uns keinen Namen machen. Nicht im Großen und auch nicht im Kleinen. Und da möchte ich dich bitten, nochmal dein Leben zu betrachten. Wie viel in deinem Leben ist denn davon geprägt, dass du dir einen Namen machst? Wie denn Menschen von dir denken, was du denn für ein großer Superstar seist, was du beruflich drauf hast, wie gut du aussiehst, wie schnell du 100 Meter läufst, wie dick dein Bankkonto ist. Deinen Namen machen, das ist Hybris, Überheblichkeit, Hochmut gegenüber Gott. Der Name, der uns gegeben ist, und das ist ja das, was Pfingsten geschieht. Pfingsten wird uns ein Name gegeben, der Geist. Aber dadurch den Heiligen Geist erkennen wir, wer Jesus ist. Alle Menschen auf dieser Welt kennen den Namen Jesus. Aber nur wenn du den Heiligen Geist hast, weißt du, dass Jesus der Herr ist. 1. Korinther 12, Vers 3, niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Wenn Pfingsten geschehen ist, dann hören wir auf, wirklich Pfingsten geschehen ist in unserem Leben, wenn wir den Heiligen Geist erreicht haben, bekommen haben, dann hören wir auf, uns selber einen Namen zu machen, sondern wir werden dem alle Ehre geben, dessen Name für uns gemacht ist, nämlich Jesus Christus. In keinem anderen, so heißt es in der Apostelgeschichte, ist das Heil, auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, durch den wir selig werden sollen, als allein durch den Namen Jesus. In Babel, 1. Mose 11, da versuchen Menschen, sich einen Namen zu machen. Und das ist die schlimmste Ursünde. Aber die Rettung aus dieser Ursünde ist der Name, der für uns gemacht ist, nämlich Jesus. Ich möchte schließen, zur Ehre dieses Namens, mit etwas, was gestern mir nochmal deutlich geworden ist. Gestern war ja Ende der Bundesliga-Saison, 34. Spieltag, der Meister wurde gefeiert, der Abstieg steht fest, uns hat es ja leider, das heißt uns, die Stadt Bremen hat es erwischt, Werder Bremen hat es erwischt, dass sie abgestiegen sind. Aber es wurden auch einige große Sportler verabschiedet, die jetzt nicht mehr spielen. Und einer der Größten, der jetzt nicht mehr in der Bundesliga spielt, ist David Alaba. Der ist gestern nochmal gewürdigt worden in verschiedenen Interviews. Und Hansi Flick, der Trainer von Bayern München, hat gesagt, er ist das Herz dieser Mannschaft gewesen. Nicht Robert Lewandowski, nicht Manuel Neuer. Nach Meinung von Hansi Flick, dem Trainer, sagt, der wichtigste Spieler, der bei Bayern München war, David Alaba. Und übrigens auch der, der die meisten deutschen Meistertitel schon mit 28 gewonnen hat. Kein Spieler in Deutschland hat mehr als er gewonnen. 10-mal deutscher Meister geworden, dieser Spieler. Und dieser Spieler, der ist ja sehr witzig mit seinem Wiener Schar, mit seinem Wiener Reck, aber er ist ein gläubiger Christ. Und ich habe mich immer gefreut in den letzten Jahren, obwohl ich gar kein Bayern-Fan bin, wann immer die was gewonnen haben, dann hat sich dieser David Alaba sein Trikot vom Leib gezogen bei der Siegerehrung und dann stand dann immer wieder drauf, meine Kraft liegt in Jesus. Nicht alle hypen den, jetzt geht er ja zu Real Madrid, kriegt ein Riesengehalt und alles gezahlt. Er ist so ein großer Sportler, aber er macht immer wieder deutlich, seine Kraft liegt in Jesus Christus. Er gibt nicht seinem Namen die Ehre, so nach dem Motto, feiert mich mal weiter, sondern verweist auf dem, der ihm alles gegeben hat. Da ist bei jemandem Pfingsten angekommen. Der baut nicht an seinen eigenen Türmen und will seinen eigenen Namen verherrlichen, sondern den Namen dessen, der ihm alles möglich macht. Und das mag uns ein Beispiel sein. So wollen wir auch vorangehen. Wir wollen nicht sein wie die Menschen, die damals in Babel waren und sich einen eigenen Namen machen, sondern wir wollen seinem Namen alle Ehre geben, diesem Namen Jesus Christus, der uns zu Pfingsten durch den Heiligen Geist offenbart ist. Die Objekte der Turmbaugeschichte Zeichen der menschlichen Tragödie. Erstens der Turm, ein Zeichen des gescheiterten menschlichen Weges. Zweitens die Sprache, ein Zeichen der zerstörten menschlichen Einheit. Und drittens der Name, ein Zeichen des sündhaften menschlichen Hochmutes. Gott sei Dank ist das überwunden durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, der uns durch den Heiligen Geist begegnet und sich zu uns zieht. Amen. Und der Friede alle unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.